Die Unabhängigkeit Indiens 1947 war ein Schlüsselereignis des 20. Jahrhunderts und der Anfang vom Ende der europäischen Kolonialreiche. Mit diesem Satz beginnt ein Aufsatz von zwei Wissenschaftlerinnen des Heidelberger Südasien-Institutes. Und an unserem heutigen Tag der scheinbar unlösbaren Situation, da möchten wir uns das Dilemma des indischen Kolonialreiches und seine Lösung von einer der Autorinnen erklären lassen. Und zwar genauer von Geeta Dharampal-Frick. Sie ist Professorin für Geschichte am Südasien-Institut der Uni Heidelberg. Morgen, Frau Dharampal-Frick.
Guten Morgen, Frau Link.
Also Indien und sein Weg in die Unabhängigkeit. Würden Sie sagen, das ist ein gutes Beispiel für eine scheinbar unlösbare Situation?
Die richtige Antwort wäre jein.
Das ist doch schon mal schön.
Ja. Indien ist eigentlich kein gutes Beispiel für eine scheinbar unlösbare Situation. Zunächst die Dauer der Kolonialherrschaft. Die dauert so 2 Jahrhunderte, ist an sich überraschend. Und dann die Erlangung der Unabhängigkeit hat ein Janusgesicht. Die Unabhängigkeit ist mit der gleichzeitigen Teilung des Subkontinents verbunden. So haben wir Jubel auf der einen Seite bei den offiziellen Feierlichkeiten, aber dann eine große menschliche Tragödie auf der anderen Seite mit unvorstellbaren Gewaltausbrüchen. Allein in Punjab im Nordwesten kamen 500.000 Menschen um in einem großen Blutbad. Es gab endlose Flüchtlingsströme. Man erwähnt die Zahlen von 12 bis 14 Millionen Menschen. Die Erlebnisse waren 1000-mal schrecklicher als alles, was man im Kriege erlebt hatte. Und diese Teilungsunruhen legten auch den Grund für eine andauernde Feindseligkeit zwischen Indien und Pakistan. Und das Trauma Teilungsunruhen hat lange Zeit gebraucht, bis die späteren Generationen damit fertig wurden.
Dann lassen Sie uns mal einen Schritt zusammen zurück machen. 200 Jahre Kolonialgeschichte, das haben Sie gerade gesagt. Wie war denn die Situation vor Gandhi?
Kurz vor Gandhis Auftritt auf die politische Bühne 1915, der Erste Weltkrieg, hatte die politischen Entwicklungen zum Stillstand gebracht. Der Indian National Congress, der 1885 gegründet wurde, war eigentlich ein Honoratiorenverein, ein Debattierclub. Man zielte nach Verfassungsreformen durch Petitionen. Es gab dann eine Abspaltung des Kongresses in eine extremistische Lage. Es gab große wirtschaftliche Armut. Das Notleiden der Bevölkerungsmassen nahm zu. Es gibt große Frustriertheit, aber es gibt dann auch einen Anstieg in der indischen industriellen Produktion, kriegsbedingt. Und die Inder hatten dann auch Soldaten geliefert für das Kriegsgeschehen. Und die Erwartung ist groß, dass es dann seitens der Kolonialregierung zu Gewährung von Konzessionen, von Verwaltungsreformen kommen wird. Also es herrscht eine Atmosphäre der gespannten Erwartung, könnte man sagen. Und Gandhi kommt gerade zu diesem Zeit zurück aus Afrika, aus Südafrika, wo er seine Satyagraha-Kampagnen mit verhältnismäßig großem Erfolg durchgeführt hat. Es ist eigentlich eine Sache des richtigen Mannes am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Also heute stellt es sich ja so lapidar dar, er kam und hat das Problem gelöst. Wie hat er das genau getan?
Wie gesagt, er kam zu einem Zeitpunkt an, wo er mit seiner Strategie der Gewaltfreiheit die Konflikt lösen sollte und mit seiner großen Betonung auf die kulturellen Werte der indischen Zivilisation. Er hat dadurch die Masse der Bevölkerung Mut gemacht, dass sie ihre eigene Kultur und Gesellschaft doch halbwegs in Ordnung sei, aber dass das zu reformieren war. Es ist so, dass er auch zeigt, dass die Mittelschicht der Inder ihre eigene Komplizität bei der kolonialen Unterwerfung und Ausbeutung zugeben und anerkennen sollen. Und er propagiert eine Politik der Nicht-Zusammenarbeit mit der Kolonialregierung und Kampagnen des zivilen Ungehorsams gegen Ungerechtigkeiten. Und Er versucht durch seine Betonung auf die Werte der indischen Zivilisation die Masse für sich zu begeistern. Er sagt eigentlich, dass er nur die Gedanken der Bevölkerung Ausdruck verliehen hatte, die Gedanken, die die Bevölkerung in ihrem Herzen trugen.
Wenn wir jetzt rückblickend darauf schauen, Frau Dharampalfrick, einige etliche Jahrzehnte später, ja. Welche Probleme hat Gandhi denn nicht lösen können?
Ja, er hat vieles am Ende nicht lösen können, weil es eigentlich bei der Unabhängigkeit zu einer Übertragung der Macht kam. Die alten kolonialen Strukturen wurden beibehalten. So, was er wollte, war eine Entwicklung von unten, die Bewahrung der kulturellen und sprachlichen Identität. Stattdessen wird dann Englisch als so praktisch offizielle Sprache Indiens verwendet. Er wollte die Basis demokratischer Elemente fördern. Das wurde dann nicht gemacht mit dem zentralisierten Staatsapparat. Er wollte, dass die Selbstverwaltungsorgane eine viel größere Rolle spielen. Das kam dann nicht durch die Fortsetzung des kolonialen Apparates. Das Erziehungswesen sollte von unten auf reformiert werden. Es sollte auf der untersten Ebene Grundschulen geben. Stattdessen ist da eine Betonung auf die Bildung von Eliten. Er wollte, dass die Diskriminierung gegen Unberührbaren abgeschafft werden sollte. Das wurde nur zum Teil so durch Lippenbekenntnis in der Verfassung. Aber sehr vieles, was er wollte, ist nicht in die Wirklichkeit umgesetzt worden. Ja, jetzt ist es fast 65 Jahre nach der Unabhängigkeit durch die Globalisierung. Spitzen sich dann auch diese Widersprüchlichkeiten und die Unterschiede zwischen Arm und Reich, das wirtschaftliche Gefälle wird noch intensiviert.
Scheinbar ausweglose Situationen und ihre Lösung, aber auch da wirkt noch einiges nach. Danke für diese Ausführungen, Frau Gita Dharampalfrick, Professorin für Geschichte am Südasien-Institut der Uni Heidelberg. Es ging um das Ende der Kolonialisierung von Indien.